Die Kinorubrik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von CineStar. So macht Kino Spaß.
Donnerstag ist der Tag fürs Kino bei Detektor FM und für Anna Wollner, unsere Filmexpertin. Und die sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Anna.
Guten Tag.
Coco Chanel hat dieses Jahr schon 2 Filme bekommen. Edith Piaf wurde vor einiger Zeit mit La Vie en Rose gewürdigt. Die französischen Regisseure sind also gerade ziemlich groß dran und drin, ihren Nationalhelden bzw. Nationalheldinnen ein filmisches Denkmal zu bauen. Neu in der Reihe ab heute der Sänger Serge Gainsbourg. Gainsbourg, der Mann, der die Frauen liebte, was für ein Titel, war in Frankreich im Kino schon ein Kassenschlager, ist Gainsbourg denn jetzt so ein klassisches Biopic, das Leben des Musikers nacherzählt?
Biopic ja, klassisch auf keinen Fall. Weder von der Inszenierung noch von der Geschichte. Der Regisseur Joan Sfar, der ist nämlich eigentlich Comiczeichner hauptberuflich und das sieht man dem Film in seiner Art auch an. Es geht hier gar nicht darum zu zeigen, wie das Leben von Gainsbourg war. Es geht vielmehr so ein bisschen um die Atmosphäre und den Mythos Gainsbourg. Mittendrin natürlich seine skandalträchtigen Liebesgeschichten mit Brigitte Bardot, hier gespielt von Laetitia Casta, Juliette Gréco und auch mit Jane Birkin. Und da darf natürlich auch das Lied, das Gainsbourg zu Weltruhm verholfen hat, nicht fehlen.
Bringen wir das da raus, landen wir im Knast. Beide. Ich als Musikverleger und Sie als Autor.
Naja, ob diese Anekdote nun stimmt oder nicht, ist bei dem Film ziemlich egal.
Musik, hast du gerade schon gesagt, ist also bei diesem Film ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Elemente, das man sich vorstellen kann, wenn man denn schon mal einen Film macht über einen Musiker. Passt die Musik denn dazu?
Die Musik, die ist omnipräsent, ohne aber auf die Nerven zu gehen. Vor allem ist der Soundtrack so keine konventionelle Best-of-Veranstaltung der schönsten Gainsbourg-Lieder, die man nochmal einfach jetzt auf einem Sampler rausbringt, sondern die wurden wirklich von den Schauspielern alle neu eingespielt. Musikalisch ist es also durchaus eine positive Überraschung und filmisch eben kein treues Abfilmen von Lebensstationen, sondern vielmehr eine Verbeugung vor dem Künstler. Ein Film, der gar nicht den Anspruch hat, perfekt sein zu müssen. Immerhin, Gainsbourg war es ja auch nicht.
Sagst du jetzt so? Ich glaube das einfach mal. Gainsbourg hat, muss man ja sagen, neben seiner Musik- und Musikerkarriere auch eine beachtliche Drogenkarriere hinter sich. Und das bringt uns wunderbar zu Filmtipp Nummer 2. Da hätte er sich dann vielleicht ganz wohl drin gefühlt. 12 heißt dieser Film und es geht um Drogen.
Ich werde das noch ergänzen. Es geht um Sex, Drogen und heiße Partys, also um all das, was den Lebensinhalt von gelangweilten New Yorker Upper East Side Millionärskindern ausmacht. Wo ist die angesagteste Party? Wer hat die besten Drogen? In dem Fall hat die White Mike, ein dünner, blasser Junge in Kapuzenpulli und grünem Parker, Drogendealer fürs ganze Viertel. Um ihn rankt sich die Geschichte. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, denn in erster Linie geht es um die Partyvorbereitungen für die Party des Jahres.
Wir sollten meine Geburtstagsparty morgen bei dir feiern. Eine bedeutende Party, von der du in der Zeitung liest. Die bedeutendste Party aller Zeiten.
Ja, von dieser Party wird man in der Zeitung lesen, allerdings anders, als die Kids sich das vorgestellt haben.
Sonst wäre es ja auch kein spannender Film. Die Upper East Side kennen wir ja aus so Hochglanz-Fernsehserien wie Gossip Girl. Geht es in 12 denn auch mehr um so Schein als Sein?
Ja, die Oberflächlichkeit einer ganzen Generation steht hier im Mittelpunkt, auch wenn 12 definitiv kein Hochglanzfilm ist, obwohl Gossip Girl Star Chase Crawford die Hauptrolle spielt. Mit seinen rauen, grobkörnigen Bildern wirkt die Verfilmung des Kultromans von Nick McDonald manchmal wirklich so, als würden wir selbst auf der Party sein und gleich auch direkt zur Partydroge Nummer 1, nämlich 12, greifen.
Vielleicht machen wir das später, auf alle Fälle erst nach der Sendung. Filmtipp Nummer 3. Heute ist ein Kriegsfilm. Davon gibt es eine Menge. Mal werden da historische Schlachten nach oder auch einzelne Soldaten in den Mittelpunkt gestellt. Wenn dann auch noch Hollywood einen Kriegsfilm macht, ist es meistens eine Materialschlacht der allerersten Güte. Wie zum Beispiel, wir erinnern uns, der Soldat James Ryan oder Pearl Harbor. Jetzt kommt Lebanon, auch ein Kriegsfilm, aber wohl kein gewöhnlicher Kriegsfilm. Warum?
Weil es hier eben keine großen epischen Schlachten gibt, kein Gut und kein Böse, sondern nur einen Panzer und seine 4 Insassen. Der ganze Film spielt in diesem Panzer, verlässt nie dieses Setting. Die Insassen sind 4 junge israelische Soldaten an ihrem ersten Tag im Libanonkrieg 1982. Die Aufgabe, die sie haben, ist eigentlich relativ simpel. Sie sollen Bodentruppen sichern, die ein gestürmtes Dorf erschließen. Aber was heißt schon eigentlich in einem Krieg? Denn es geht alles schief und schon nach wenigen Stunden verlieren sie die Nerven.
Ich sag dir, du sollst schießen, also schieß! Hast du nicht gehört? Kannst du ihn nicht hören? Dazu sag du es ihm.
Da ist ein Mädchen, Assi. Sag ihm, das ist ein Mädchen.
Feuer.
Was soll ich denn machen? Feuer!
Sag's ihm, Assi!
Es ist hier keine Geschichte in einem Krieg, die sich vor unseren Augen abspielt, sondern eine Kriegsgeschichte, die wir wirklich direkt erleben. Der Film nimmt eben diese verstörende Perspektive aus der Panzerinnensicht ein. Blicke nach draußen, die gibt's nur durch das Fadenkreuz des Zielfernrohrs immer eingeschränkt und begrenzt.
Also aus dem Panzer nach innen, verstehe ich das richtig? Wir sehen den Film also durch die Augen dieser vier Soldaten.
Ich würde es fast sogar noch ein bisschen zuspitzen und sagen, der Blick durch das Zielfernrohr ist eigentlich der Blick des Regisseurs Samuel Maus. Der war selbst als junger Mann im Libanon-Krieg, hat die Erlebnisse dort nie richtig verarbeiten können. Erst jetzt durch den Film hat er sich wieder bewusst mit seiner Zeit im Krieg auseinandergesetzt und auch mal über Schuldgefühle nachdenken können. Der Film war für ihn eine Art Therapie, ganz ähnlich schon wie Ari Folman das mit dem Animationsfilm Waltz with Bashir gemacht hat.
Film als Therapie für den Regisseur, sozusagen Selbsttherapie, wirkt es denn auch authentisch?
Sehr. Manchmal erinnert es teilweise auch ein bisschen an so einen Computer-Ego-Shooter, weil wir alles wirklich durch dieses Fadenkreuz wahrnehmen. Die absolute Unmittelbarkeit des Krieges, die wird in jeder Sekunde dadurch spürbar. Lebanon ist wirklich beengendes und intensives Kino und zeitgleich auch eine Panzererfahrung, dass man wirklich das Gefühl bekommt, die Dinge wirklich riechen zu können. Der Geruch von Exkrementen und verkohltem Fleisch, der bleibt nach dem Kinobesuch noch ziemlich lange in der Nase hängen.
Lebanon also bei den Filmfestspielen in Venedig 2009 übrigens ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen. Ab morgen auch bei uns in den Kinos. Anna Wollner empfiehlt also für diese Woche außerdem noch 12 und Gainsbourg. Wenn ich von drei Filmen nur eingucken will?
Ich bin überfordert. Nacheinander einfach alle drei, wobei ich diese Woche tatsächlich zu Lebanon tendiere.
Tatsächlich. Vielen Dank für diese Empfehlung, Anna Wollner.
Die Kinorubrik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von CineStar. So macht Kino Spaß.